NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend zum Echo des Tages. Wir berichten zunächst über die Hungerkatastrophe am Horn von Afrika, dazu auch der Kommentar. Dann schauen wir auf die Lage in Syrien, den Streik der griechischen Taxifahrer, den britischen Abhörskandal, die Pflegereform in Deutschland, den möglichen Fluglotsenstreit, die Halbjahresbilanz der Post und den US-Senat, der ja über den Schuldenkompromiss abstimmen will. Im Studio Ferdinand Klien. Die Afrikanische Union hat 10.000 Blauhelme in Somalia stationiert, um das Land vor dem völligen Zerfall zu bewahren. Und sie sollen auch gewährleisten, dass Notrationen die Hungernden erreichen. Doch die sogenannte Luftbrücke hat wegen der Blockade durch Milizen ein Transportproblem. Inzwischen ist auch Eritrea von der Dürre betroffen. Antje Diekans über die Ausweitung einer humanitären Katastrophe.
Von der Dürrekatastrophe am Horn von Afrika scheint auch Eritrea betroffen zu sein. Immer mehr hungernde Menschen von dort kommen in den Flüchtlingslagern im Nachbarland Äthiopien an. Die Vereinten Nationen schätzen, dass es bis Ende des Jahres etwa 20.000 sein werden. Satellitenbilder zeigen, dass große Teile Eritreas völlig ausgedörrt sind. Allerdings streitet die Regierung des ostafrikanischen Landes ab, dass Hunger herrscht. Die Reserven würden noch ausreichen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker befürchtet, dass Eritrea ähnlich wie Nordkorea die eigene Bevölkerung aus politischen Gründen bewusst verhungern lässt. Die autokratische Regierung versucht seit langem, Hilfsorganisationen nicht ins Land zu lassen. Die Menschen werden unterdrückt. Wer sich gegen das strenge Regime auflehnt, dem drohen Folter und Gefängnis. Rund ein Drittel der etwa 5 Millionen Einwohner leidet, auch wenn die Ernten normal ausfallen, schon unter Mangelernährung und Hunger.
Welche Chancen haben also die Hilfslieferungen und die sogenannte Luftbrücke für die Hungernden am Horn von Afrika? Bettina Rühl kommentiert.
Das Welternährungsprogramm hätte sich keine bessere Werbekampagne ausdenken können. Die Rede ist von einer Luftbrücke nach Mogadischu und die Medien stehen Kopf. Tagelang geht es im Zusammenhang mit der Hungersnot in Somalia nur noch um die Flugzeuge des Welternährungsprogramms. Luftbrücke, das erinnert an das Berlin der Nachkriegszeit, das vermittelt Hoffnung. Damals sind die Amerikaner gekommen und haben den Deutschen, die eben noch ihre Feinde waren, geholfen. Und bald war alles wieder gut. In Somalia wird so schnell nichts wieder gut und schon gar nicht nur durch diese sogenannte Luftbrücke. Erstens ist der Begriff völlig falsch und wenig mehr als ein kluger Kniff der Werbestrategen. Es ist ja nicht so, als gäbe es keine Möglichkeit, Lebensmittel mit Lkw oder Schiffen nach Somalia zu bringen. Zweitens ist der Blick für die Relationen völlig verloren gegangen. In Kürze wird die UN-Organisation ihre sogenannte Luftbrücke abgeschlossen haben. Dann hat sie 100 Tonnen Lebensmittel nach Somalia gebracht. Es handelt sich um angereicherte Spezialnahrung für mangelernährte Kleinkinder und reicht, den Angaben zufolge, einen Monat lang für 35.000 Kinder. Die Hilfe ist hoch willkommen, aber was passiert dann? Und was machen die anderen, Kinder und Erwachsene, die in Somalia vom Hungertod bedroht sind? Nach Angaben der UNO sind das rund 3,7 Millionen Menschen. Fast 12 Millionen sind es in der gesamten Region. Nun gibt es ja auch andere, die helfen. Vergleichsweise unbemerkt hat das Internationale Komitee des Roten Kreuzes 3.000 Tonnen Lebensmittel in die Dürregebiete Somalias geliefert. Also nicht nur an den Flughafen der Hauptstadt, sondern in die gefährlichen, von den Islamisten kontrollierten Gebiete. Auch andere tun, was sie können. Die Deutschen spenden und die internationale Gemeinschaft hat bereits 1 Milliarde Dollar für die Dürreopfer in Ostafrika zugesagt. Die Hilfe wird viele tausend Menschenleben retten. Aber sie reicht bei weitem nicht aus und sie kommt viel zu spät. Zehntausende sind schon gestorben, Zehntausende werden noch sterben. Das wird sich nicht mehr verhindern lassen. Diese Tatsache ist brutal und die deutsche Öffentlichkeit will nicht, dass viele 10.000 Menschen in Afrika verhungern. Deshalb sucht sie händeringend nach Hoffnung. Da kommt das Wort Luftbrücke gerade recht. Der Begriff vermittelt den falschen Eindruck. Wir seien zwar spät dran, könnten das Ruder aber noch herumreißen und das Schlimmste verhindern. Dieser Eindruck ist trügerisch. Das größte Problem in Somalia ist nicht die fehlende Nahrung, sondern sind der Krieg und die islamistischen Milizionäre. Die internationale Gemeinschaft hat dem Krieg in Somalia jahrelang ratlos zugesehen. Was immer sie versucht hat, um das Problem in den Griff zu kriegen, war das Falsche, hat die Situation nur noch komplizierter gemacht. Jetzt, nach 20 Jahren Bürgerkrieg, ist die Lage völlig verfahren und über Nacht nicht zu lösen. Für Somalia gibt es kurzfristig keine Hoffnung. In diesem Sinne ist das Gerede von der Luftbrücke ein leeres Versprechen.
Bettina Rühl kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Zum Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan hat die syrische Regierung ihr brutales Vorgehen gegen die eigene Bevölkerung ausgeweitet. Wahllose Erschießungen und Massenverhaftungen sollen die Demokratiebewegung aufhalten. Jens Wiening über einen weiteren traurigen Tag.
Der internationale Druck auf Syrien nimmt zu. In New York debattiert der UN-Sicherheitsrat weiter über Resolutionen, doch das Regime lässt sich davon bisher nicht beeindrucken und geht immer weiter mit aller Brutalität gegen die Opposition vor. Die heftigsten Zusammenstöße gibt es offenbar immer noch in Hama, einer 700.000 Einwohnerstadt im Zentrum des Landes, berichtet heute dieser Augenzeuge. Die Sicherheitskräfte greifen weiterhin die Menschen an. Es knallt überall, da sind Heckenschützen unterwegs, die auf Menschen schießen. Am späten gestrigen Abend sollen noch Panzer auf ein Wohnviertel geschossen haben, direkt nachdem Menschen aus der Moschee kamen und protestierten. Das berichten Augenzeugen. Ähnliche Informationen kommen auch aus anderen Teilen des Landes. In einem Vorort von Damaskus sollen mehrere Demonstranten vom Militär getötet worden sein, als sie nach den Abendgebeten demonstrieren gingen. Das Militär soll mit Pickups in den Vorort eingefahren sein und um sich geschossen haben. Auch das berichtet ein Augenzeuge. Überprüfen lässt sich das nicht. Vollkommen unklar ist, wie geschwächt der Widerstand in Syrien zurzeit ist. Die beiden wichtigsten Städte und Wirtschaftszentren des Landes sind Damaskus und Aleppo. Mitentscheidend für den Ausgang der Proteste dürfte sein, ob die Demonstrationen in diese Städte getragen werden. In Damaskus lebt Amar Sadek, ein Vertreter der Oppositionsbewegung. Er berichtet über Damaskus. Das Regime lässt überall Menschen festnehmen, im ganzen Raum Damaskus. Ich denke, in den letzten 10 Tagen waren es mindestens 1.800. Überprüfen lassen sich diese Angaben auch nicht. Genauso wenig wie die Einschätzung von Amar Sadek, dass in Aleppo die Proteste zugenommen haben. Das Regime ist sehr besorgt, dass die Revolution Aleppo ergreifen könnte. Aber das ist genau das, was gerade passiert und was wir gestern Abend gesehen haben an den Protesten nach den Abendgebeten. Wir sind da sehr hoffnungsvoll. Auch heute Abend gehen viele Syrer wieder auf die Straße. Aus Protest gegen Präsident Assad und gegen das Vorgehen seines Militärs, ungeachtet der Gefahren. Sie wollen den Fastenmonat nutzen für ihre Proteste. Und es ist erst der 2. Tag des Ramadan.
Aus Protest gegen die brutalen Angriffe des syrischen Militärs auf Zivilisten rief Italien heute seinen Botschafter aus dem Land zurück. Andere EU-Länder zögern noch und die Europäische Union will keine entsprechende Direktive verabschieden. Stattdessen gibt es kleine Sanktionen, die Katrin Brandt zusammenfasst.
Syriens Verteidigungsminister General Ali Habib Mahmoud darf ab heute nicht mehr in die Europäische Union einreisen. Sollte er Vermögen in der EU deponiert haben, hat er ab sofort keinen Zugriff mehr darauf. Neben dem 72-jährigen General stehen nun 4 weitere Männer auf der schwarzen Liste der EU, darunter ein fast 80-jähriger Onkel der Machthaberfamilie sowie 2 führende Köpfe der Geheimdienste und ein örtlicher Milizchef und enger Vertrauter der Assads. Sie alle sind nach Auffassung der EU maßgeblich verantwortlich dafür, dass die Bevölkerung in Syrien unterdrückt wird und Demonstranten niedergeknüppelt und ermordet werden. Insgesamt umfasst die Liste nun 35 Personen. Während Machthaber Assad selbst seit einigen Wochen schon von den Sanktionen betroffen ist, steht sein Außenminister bisher nicht auf der Liste, womöglich weil sich die EU noch einen Verhandlungspartner erhalten will. Die 4 EU-Mitglieder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Portugal, versuchen unterdessen in New York eine Resolution durchzubringen. Einen Militäreinsatz wie in Libyen schließen sie allerdings aus.
Griechenland muss einen eisernen Sparkurs und Reformen umsetzen, um die Auflagen für den internationalen Rettungsschirm zu erfüllen. Eine kleine Öffnung betrifft den Berufsstand der Taxifahrer. Bisher waren die Taxilizenzen limitiert und kosteten bis zu 150.000 Euro. Mit der geplanten Öffnung des Berufes soll sich jeder, der beruflich fahren darf, eine Lizenz für etwa 3.000 Euro kaufen können. Dagegen protestieren die Inhaber alter Lizenzen seit Tagen mit der Blockade von Häfen und Flughäfen.
Parolen vor dem Verkehrsministerium in Athen, Parolen gegen Verkehrsminister Ragusis. Vehement fordern Hunderte von Taxifahrern seinen Rücktritt. Auf Kreta geht's anders zur Sache. Taxifahrer prügeln sich mit Polizisten. Seit Tagen schon blockieren Taxifahrer den Flughafen und den Hafen von Heraklion. Sehr zum Ärger ankommender und abreisender Touristen.
Es ist nicht gut für mich. Wir sind gerade angekommen, jetzt muss ich mit den Kindern da hoch zum Auto.
Sagt dieser Tourist aus Ostdeutschland. Der Tourismus ist gegenwärtig die Haupteinnahmequelle des gebeutelten Landes. Die Aktionen der Taxifahrer finden kein Verständnis. Ich persönlich meine, das ist lächerlich. Touristen haben mit den griechischen Problemen nichts zu schaffen. Gerade jetzt, in dieser prekären finanziellen Lage, in der Touristen viel Geld ins Land bringen, sollten die Taxifahrer das einfach mal bedenken. Die blockieren die Flughäfen. Wem gehört der Flughafen? Denen? Die sollen streiken, nicht arbeiten, kein Geld verdienen. Die haben keinen Grund, den Flughafen und den Hafen zu blockieren. Der Grund zum Streiken ist die Liberalisierung des griechischen Arbeitsmarktes. 135 bislang weitgehend abgeschottete Berufsstände müssen im Zuge der Finanzhilfe geöffnet werden. Das verlangen EU und IWF dafür, dass sie Griechenland vor der Pleite bewahren. Für die Taxifahrer bedeutet das konkret, es werden landesweit mehr und vor allem erschwingliche Taxilizenzen vergeben. Die rund 30.000 gegenwärtig gültigen Taxilizenzen werden seit vielen Jahren für horrende Summen am Staat vorbei verdielt. Ich selbst habe fast 200.000 Euro für diese Lizenz bezahlt, sagt der 29-jährige Markus Xantrodakis. Und er schäumt vor Wut. Mit ihm schäumen seit 16 Tagen tausende andere Taxifahrer, die fürchten um ihre gewaltigen Investitionen, die fürchten auch ihre Altersvorsorge zu verlieren. Wir bleiben hier, bis unser Problem gelöst ist. Basta, sagt trotzig und kaum hörbar Thimios Liberopoulos, Chef des griechischen Taxiverbandes. Auf Solidarität in der griechischen Bevölkerung können die Taxifahrer nicht hoffen, die mit ihren Aktionen gegen den Tourismus an dem schmalen Ast sägen, auf dem die Hoffnungen der griechischen Wirtschaft ruhen.
Reinhard Baumgarten berichtete. Die richterliche Untersuchung des Abhörskandals in Großbritannien dürfte mindestens ein Jahr dauern. Doch der Kreis der Betroffenen wird immer größer und auch das Spurenverwischen geht trotz der polizeilichen Ermittlungen weiter. Barbara Wesel über eine zusätzliche Festnahme.
Ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter der eingestellten Murdoch-Zeitung News of the World wurde heute von der britischen Polizei festgenommen. Es soll sich um den 71-jährigen Stuart Kettner, ehemaliges Mitglied der Chefredaktion des Boulevardblattes, handeln. Er wurde wegen des Verdachts der Korruption sowie der Verschwörung zum Abhören von Telefongesprächen auf einer Londoner Polizeiwache festgehalten. In der vergangenen Woche kamen weitere Details über den Abhörskandal ans Licht. Die Zeitung soll auch das Telefon einer Frau angezapft haben, deren 8-jährige Tochter Opfer eines Sexualmordes wurde und die später mit der News of the World im Rahmen einer Kampagne gegen Pädophile zusammengearbeitet hatte. Schon zuvor war bekannt geworden, dass Reporter der Zeitung auch die Angehörigen von anderen Mordopfern und unter anderem Kriegswitwen abhören ließen. Kettner ist bereits der 11. ehemalige Murdoch-Mitarbeiter, der im Zusammenhang mit dem Skandal festgenommen wurde. Nach wie vor sucht London auch zwei neue Polizeichefs für Scotland Yard. Nachdem die beiden Spitzenbeamten wegen Verstrickung in den Skandal ihren Hut nehmen mussten, es geht dabei um den Vorwurf der Bestechlichkeit. Unterdessen wurde bekannt, dass die Ermittler nicht mehr auf das komplette Archiv von E-Mails der beschuldigten Zeitungsgruppe zugreifen können. Ein IT-Unternehmen hatte auf Anfrage erklärt, seit April vorigen Jahres seien 200.000 Mails gelöscht worden. Dabei soll es sich um sehr alte, doppelte und nicht zustellbare Nachrichten gehandelt haben. Die Löschung sei nicht ungewöhnlich, so hieß es. Allerdings hofft die Polizei hier vor allem mit Hilfe des alten Mailverkehrs in der News of the World, den Abhör- und sonstigen illegalen Praktiken bei der Zeitung auf die Spur zu kommen.
Es ist 18.44 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Der demografische Wandel in Deutschland führt in den kommenden Jahrzehnten zu immer mehr pflegebedürftigen Mitmenschen. Schon herrscht Streit um die Pflegereform, vor allem wie sie finanziert und subventioniert werden soll. So fordern 22 jüngere Bundestagsabgeordnete von CDU und CSU in einem Manifest schnellere Schritte bei der Umgestaltung und die Einführung eines Kapitalstocks zur teilweisen Finanzierung. Peter Mücke in Berlin fasst zusammen.
Eigentlich steht es ja schon im Koalitionsvertrag, Seite 85. Neben dem bestehenden Umlageverfahren brauchen wir eine Ergänzung durch Kapitaldeckung in der Pflege, und zwar noch in dieser Legislaturperiode. Warum also müssen 22 junge Unionsabgeordnete das in einem vierseitigen Manifest noch einmal zu Papier bringen?
Wir haben als Jüngere in der Union den Eindruck, dass einmal mehr die lang versprochene Kapitaldeckung in der Pflegeversicherung zumindest wieder in Frage gestellt worden ist.
Jens Spahn ist 31 Jahre alt und der Gesundheitspolitiker politische Sprecher der Unionsfraktion. Zusammen mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe Stefan Müller, 35, hat er die Initiative der Jungen gestartet.
Wir haben noch mal sehr eindrücklich deutlich gemacht, auch innerhalb der Fraktion, dass wir als Jüngere großen Wert darauf legen, dass eine Pflegereform auch über das Jahr 2013, über die Legislatur hinaus erreichen muss.
Das sehen aber einige in der Regierungskoalition anders. Manch einer fürchtet, die angekündigten Wohltaten von Steuersenkungen könnten im Wahljahr überschattet werden von Beitragserhöhungen und Zusatzbeiträgen, jetzt auch noch in der Pflegeversicherung.
Die Wahrheit ist natürlich, Sparen ist immer Konsumverzicht im Heute. Aber die Frage ist eben andersrum, welche Beiträge, welche Belastungen wollen wir denn den Arbeitnehmern von 2035 zumuten, wenn wir heute nicht vorsorgen und sparen? Und deswegen ist die ehrliche Botschaft hier einmal mehr, es wird teurer.
Und das ausgerechnet so kurz vor der Bundestagswahl. Der Bundesgesundheitsminister Bahr ließ heute noch mal eilig mitteilen, es bleibe bei seinem Zeitplan. Noch im Sommer werde er die Eckpunkte seiner Pflegereform vorstellen, wobei für Bahr der Sommer erst mit dem Herbstbeginn am 23. September endet. Eugen Brüsch von der Deutschen Hospizstiftung fordert mehr Tempo.
Wir brauchen tatsächlich in diesem Jahr eine Entscheidung, weil wir sonst wieder in den parteipolitischen Streit der Bundestagswahlen kommen.
Der alte Gesundheitsminister Rösler hatte sich Zeit gelassen. Er hatte 2011 zum Jahr der Pflege ausgerufen, zu Pflegedialogen ins Ministerium geladen. Zahlen waren jedoch tabu. Jetzt muss sein Nachfolger Bahr die Erwartungen erfüllen, die Rösler geweckt hat. Eine neue Definition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs, weg von der Minutenpflege, bessere Versorgung von Demenzkranken und mehr Fachkräfte in der Pflege.
Wir würden uns wünschen, wenn man jetzt im Rahmen der Pflegereform, die hoffentlich sehr, sehr bald kommt, ich habe wenig Verständnis dafür, dass die jetzt eventuell noch mal aufgeschoben wird, ein Ausbildungsverstärkungsgesetz mit einbauen würde,
sagt der Präsident des Verbandes Private Anbieter Sozialer Dienste, Bernd Meurer. Er beklagte heute einen Fachkräftemangel in der Branche und forderte auch qualifizierte Zuwanderung in diesem Bereich. Kritisch äußerten sich die Oppositionsparteien. Zwar werde die Pflege in Zukunft teurer werden, die Kapitaldeckung sei jedoch der falsche Weg.
Eine große Pflegereform ist notwendig. Was wir nicht brauchen, ist eine zusätzliche Kapitaldeckung. Wir müssen sozusagen die Pflegenot lindern mit mehr Geld für diejenigen, die jetzt gepflegt werden. Es macht keinen Sinn, für diejenigen anzusparen, die in 40 Jahren pflegebedürftig sind.
Sagt SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach. Und die pflegepolitische Sprecherin der Grünen Scharfenberg warf der Koalition verantwortungslose Untätigkeit vor.
Die Gewerkschaft der Flugsicherungen in Deutschland hat für Donnerstag zu einem 6-stündigen Streik aufgerufen. Der dürfte Passagiere und Airlines in der Sommerferienzeit empfindlich treffen. Doch die Arbeitgeberseite hält die Forderungen nach Tariferhöhungen für teilweise rechtswidrig. Letztlich könnte also ein Gericht den Streik noch aufhalten. Roman Warschauer über eine komplizierte Streiklage.
Der Tarifstreit bei der deutschen Flugsicherung eskaliert weiter. Bereits bei der zu Ende gegangenen Urabstimmung hatten sich rund 95% der befragten Mitarbeiter für einen Streik ausgesprochen. Nun hat der Bundesvorstand der Gewerkschaft der Flugsicherung getagt, sich dem Votum angeschlossen und zu einem Streik noch in dieser Woche aufgerufen. Gewerkschaftssprecher Matthias Maas.
Die Gewerkschaft der Flugsicherung fordert alle tariflich beschäftigten Mitarbeiter der deutschen Flugsicherung an allen Standorten auf, am kommenden Donnerstag, den 4. August 2011, in der Zeit von 6 Uhr bis 12 Uhr für 6 Stunden die Arbeit niederzulegen.
Nach Ansicht der Gewerkschaft war auch das neue Angebot der deutschen Flugsicherung vom Wochenende nicht geeignet, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Zum einen sieht Markus Siebers vom Bundesvorstand der Gewerkschaft die von der DFS vorgeschlagene Laufzeit von 2,5 Jahren als völlig überzogen an. Zudem kritisiert er die gleichzeitig gestellte Bedingung, dass sich die rund 1.900 Fluglotsen zu Mehrarbeit bereit erklären sollen, als nicht verhandelbar an. Dies sei nicht Teil der Tarifverhandlungen.
Das ist ein nicht geöffneter Tarifvertrag. Das ist ein anderes Thema, muss an einer anderen Stelle bearbeitet werden, sollte an einer anderen Stelle bearbeitet werden. Und eine Verknüpfung und dann noch als Vorbedingung für eine Vergütungsanpassung, in welcher Höhe auch immer, ist nicht akzeptabel.
Für naturgemäß wenig Begeisterung sorgt die Streikankündigung auf der Arbeitgeberseite. Jens Bergmann, Arbeitsdirektor der Deutschen Flugsicherung, spricht von einer Machtprobe auf dem Rücken der Passagiere und Fluggesellschaften.
Wir sind der festen Überzeugung, dass Teile der Forderungen der Gewerkschaft rechtswidrig sind. Wir werden deshalb kurzfristig den Rechtsweg bestreiten, um das überprüfen zu lassen. Und wir hoffen, dass wir auf diese Art und Weise den Streik noch verhindern können.
Aufgrund einer Vereinbarung mit der Gewerkschaft hätte die Deutsche Flugsicherung eigentlich jederzeit die Möglichkeit, die Schlichtung anzurufen und auch so einen Streik zumindest zu verschieben. Das lehnt die Flugsicherung derzeit allerdings noch ab.
Weil die Gewerkschaft versucht, auf diesem Wege rechtswidrige Forderungen auch in die Schlichtung einzubringen. Und das sind Forderungen, denen wir schlicht nicht Folge leisten können. Wir wären nicht in der Lage, über solche Elemente überhaupt zu verhandeln, weil ich keinen Tarifvertrag unterzeichnen kann, der hinterher Elemente enthält, die beispielsweise diskriminierend sind. Damit schleppe ich nicht nur ins Unternehmen Unruhe, sondern einfach auch Rechtsunsicherheit. Und deshalb muss man vorher die Frage klären, welche Elemente rechtlich einwandfrei sind und welche nicht.
Sollten am Donnerstag die Fluglotsen tatsächlich streiken, dürfte dies für starke Behinderungen im deutschen Flugverkehr führen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass alleine während des sechsstündigen Streiks mindestens 2500 Flüge betroffen sein könnten.
Der Stahlkonzern ThyssenKrupp hat vermutlich einen Finanzinvestor für den zivilen Teil seiner Hamburger Werft Blohm & Voss gefunden. In dem Bereich Schiffbau, Reparatur und Maschinenbau arbeiten insgesamt 1400 Menschen. Dietrich Lehmann berichtet.
Vor einem Monat erst war der geplante Verkauf der Werft von Blohm & Voss an den arabischen Konzern Abu Dhabi Mar gescheitert. Die Araber wollten sowohl den zivilen Bereich, also den Yachtbau und die Reparatursparte übernehmen, als auch die Hälfte des militärischen Teils. Derzeit wird nur noch darüber gesprochen, dass der zivile Teil der Traditionswerft verkauft wird. Investoren aus dem Schiffbau stehen aber nicht gerade Schlange, heißt es bei der Werft. Deshalb soll auch mit Finanzinvestoren verhandelt werden. Offiziell bestätigen will das der Mutterkonzern ThyssenKrupp allerdings nicht. Nach Einschätzung der Gewerkschaft IG Metall ist ein Verkauf bis Ende September wahrscheinlich. Dann endet das Geschäftsjahr von ThyssenKrupp. Ein Verkauf könnte die Bilanz deutlich verbessern und Anleger beruhigen. Die IG Metall warnt schon seit längerem vor einer möglichen Zerschlagung von Blohm & Voss. Schiffbauexperte Heino Bader sagte im Gespräch mit dem NDR, gerade der militärische Schiffbau sei ohne eine zivile Komponente nicht überlebensfähig. Ein Grund, zwischen Auftragsvergabe und Baubeginn vergehen manchmal 10 Jahre. Die Arbeiter auf der Werft müssten währenddessen aber beschäftigt werden.
An der Aktienbörse ist heute der Super Tuesday mit 5 DAX-Zwischenbilanzen. Zu den Gewinnern gehört auch die Deutsche Post, die sich international als Logistikkonzern neu aufstellen musste. Jochen Hilgers informiert.
Die Deutsche Post DHL mit Sitz in Bonn ist weiter auf Wachstumskurs. Heute hat das weltweit führende Post- und Logistikunternehmen die Zahlen des vergangenen Quartals und die Halbjahresbilanz 2011 vorgelegt. Im zweiten Quartal kam es zu einem Gewinnsprung. Mit 278 Millionen Euro verdreifachte sich der Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Etwas anders sieht die Bewertung der vergangenen 6 Monate aus. Auf das vergangene halbe Jahr gerechnet stieg der Umsatz der Post auf 25,7 Milliarden Euro und damit um 3,5%. Der Konzerngewinn lag in diesem Zeitraum allerdings mit 603 Millionen Euro um deutliche 67% unter dem Vorjahresergebnis von rund 1,8 Milliarden Euro. Dies hänge mit negativen Effekten aus dem Verkauf der Postbank zusammen, hieß es dazu in Bonn. Die Deutsche Post konnte in fast allen Bereichen Zuwächse erzielen. Das weltweite Geschäft zog deutlich an, schildert Finanzvorstand Lawrence Rosen im hauseigenen Internetfernsehen.
Ganz klar auf die DHL-Seite die Wachstumsmärkte, insbesondere für DHL Asien, aber auch Lateinamerika, auch Mittelost und Afrika. Auf die Briefseite sehen wir ganz klar weitere Wachstum für Paket. Wir haben fast 10% Volumenwachstum im Paket in die ersten Halbjahr und wir sehen gute Aussichten für weitere Wachstum im Paket im zweiten Halbjahr.
Das Briefgeschäft im Inland schwächelt allerdings weiter. Hier büßte der Konzern rund 1/4 des vergleichbaren Vorjahresumsatzes ein. Als Grund werden die hohen Rabatte, die Großkunden eingeräumt werden müssten, genannt. Steigerungen im Pakettransport würden dies jedoch ausgleichen, meint Finanzvorstand Rosen.
Eigentlich sind wir sehr zufrieden mit Brief-Performance. Das Parcel-Geschäft wächst dynamisch. Wir haben eine sehr gute Performance in Mail-Kommunikation in den ersten Halbjahr gesehen. Es war ungefähr gleich im Vergleich mit letztes Jahr. Wir kommen voran mit unseren digitalen Produkten. Es dauert ein bisschen, bis um die wirklich große Beitrag leisten, aber wir kommen gut voran. Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit das Briefergebnis.
Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet das Bonner Unternehmen einen Milliardengewinn. Das anhaltende Wachstum der Weltwirtschaft befeuere die Logistiksparte und der Internethandel treibe im Inland das Paketgeschäft des Konzerns an. so die Deutsche Post.
Nach Washington. Wochenlang rangen Demokraten und Republikaner um eine neue Schuldenobergrenze für den fast bankrotten Staatshaushalt. In der vergangenen Nacht billigte das US-Abgeordnetenhaus vor allem mit den Stimmen der Republikaner den Schuldenkompromiss. Soeben hat der Senat als letzte parlamentarische Hürde zugestimmt. Rüdiger Paulert in Washington, wie ging das Votum aus?
Ja, es ist gerade 20 Minuten her, da hat der Senator Dick Durbin, der gerade den Vorsitz innehatte, er stammt aus Illinois, das Ergebnis der Abstimmung bekannt gegeben.
The ayes are 74 and the nays are 26. The motion to concur in the House Amendment to Senate Bill 365 is agreed to.
Also 74 haben dafür gestimmt, 26 dagegen. Damit ist dieses Gesetz nun identisch von beiden Kammern des amerikanischen Kongresses beschlossen und geht nun zu Präsident Obama, der es unterschreiben kann. Und damit ist eine vorübergehende Zahlungsunfähigkeit der USA abgewendet. Die amerikanische Regierung kann also wieder Geld aufnehmen und dafür Schuldscheine ausstellen.
Also Präsident Obama kann jetzt das Gesetz unterzeichnen. Wie viel Zeit braucht es denn noch, dass das Land seine Rechnungen weiter bezahlen kann? Denn das Datum 2. August ist ja nun heute abgelaufen.
Obama wird ja heute noch unterschreiben, von daher wird es da gar keine Friktionen an dieser Stelle geben. Wir warten übrigens auf eine Erklärung des amerikanischen Präsidenten. Die Kameras zeigen schon in den Rosengarten des Weißen Hauses, aber bisher hat er sich noch nicht blicken lassen. Er wird sich gleich sicherlich sehr erfreut darüber äußern, dass dieser Konflikt nun beigelegt ist und dass diese Sorgen, die manche an die Erhöhung der Schuldenobergrenze oder die Nichterhöhung der Schuldenobergrenze knüpften, dass diese Sorgen unberechtigt waren.
Widerstand dagegen, gegen diesen Kompromiss gab es ja sowohl im radikalen rechten Flügel der Republikaner als auch bei den linken Demokraten. Haben beide Parteien dabei ihr Gesicht verloren und ist Obama zugleich eine Art lahme Ente für den Präsidentschaftswahlkampf im kommenden Jahr?
Ganz im Gegenteil. Ich fange mal mit Präsident Obama an. Er hat dieses Problem gelöst. Er hat es gelöst, wie es Bill Clinton 1996 auch gemacht hat, indem er im Grunde den Konservativen entgegengekommen ist. Damit ist das Thema vom Tisch und er wird nicht im nächsten Jahr als Schuldenpräsident dastehen. Ich glaube, das wird ihm nutzen langfristig. Was die Parlamentarier angeht, in der Tat, der linke Flügel der Demokraten ist sauer und der rechte Flügel der Republikaner ebenfalls. Aber so ist das nun mal bei Kompromissen. Da können nicht alle Positionen durchgesetzt werden. Und ich glaube, da dieser Zorn auf beiden Seiten relativ gleich verteilt ist, ist es eigentlich ein ganz ordentlicher Kompromiss. Und die Amerikaner sind im Prinzip erstmal damit zufrieden. Eines muss man allerdings sagen. Es ging ja nicht darum, wirklich gestaltend auf den Haushalt einzuwirken, sondern es ging darum, diese Schuldenobergrenze anzuheben. Das, was jetzt begonnen hat durch die Entscheidungen der beiden Kammern des amerikanischen Kongresses, dies wird die Parlamentarier jetzt noch lange bestimmen, einmal in einer Kommission, die weitere Einsparmaßnahmen kreieren soll, finden soll. Und zum Zweiten, wenn es um den Haushalt für das nächste Jahr geht, der ab 1. Oktober in Kraft treten muss und so gesehen bis Ende September verabschiedet sein soll, das wird sicherlich nicht gelingen. Da werden nochmal die inhaltlichen Kämpfe ausgeführt darüber, wo nun gespart werden soll und ob es vielleicht doch noch eine Steuererhöhung geben wird.
Und das werden Sie uns weiter berichten. Vielen Dank an Rüdiger Paulert in Washington. Und das war auch das Echo des Tages. Sie können es wie immer als Podcast vom Internet laden, einmal auf der Website ndr.de/info und wdr5.de. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.